Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Herzlich willkommen. Wenn daheim das Licht angeht, dann ist der Strom quasi selbstverständlich. Aber ob er sicher ankommt und leistbar bleibt, das hängt auch davon ab, ob wir in Europa die richtigen Netze haben. Den Strom, den wir in Zukunft erzeugen werden, der wird immer mehr von Wind gemacht und von Sonne gemacht sein und nicht unbedingt dort, wo er gebraucht wird. Und damit diese Energie zuverlässig bei den Menschen ankommt, braucht es gut ausgebaute und miteinander verbundene Netze. Und zwar quer durch Europa. Und darüber spreche ich mit Anna Stück. Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Du bist, vielleicht hört man es immer mal wieder im Hintergrund, nicht ganz alleine da, für alle, die nur zuhören. Dein Baby ist mit. Dein, was, 8 Wochen alt ist?
8, 9 Wochen, sowas sind wir jetzt, ja.
Und genau. Der wird ein bisschen mitplaudern.
Der hat auch was zu sagen zu unserer Energiezukunft.
Du bist Mitglied des Europäischen Parlaments und beschäftigst dich dort wirklich intensiv mit Energiepolitik, besonders vor allem mit den Stromnetzen. Wenn man Stromnetze sagt, dann denkt man vielleicht immer so an Masten, an die Kabeln. Ja. Warum ist das in Wahrheit aber eine zentrale Frage dafür, ob Energie in Europa künftig sicher, leistbar und auch unabhängiger wird?
Unabhängiger ist, glaube ich, das wichtigste Stichwort. Mhm. Das, was so spannend ist an diesem Thema, ist, dass wir tatsächlich die 3 größten Herausforderungen, vor denen wir stehen, alle 3 gleichzeitig bearbeiten. Das eine, weil wenn wir jetzt über Solar, du hast es angesprochen, und Wind reden, dann denken sehr viele gleich mal an Grün, an Klima. Aber es geht nicht nur um Klima, das ist der erste Punkt. Es geht auch um Sicherheit und Unabhängigkeit, denn wir haben jetzt gerade in den letzten Monaten erst wieder mit dem Iran-Krieg und dem Schließen der Strait of Hormuz gemerkt, wie abhängig wir sind von anderen Ländern, wenn wir abhängig sind von Gas und Öl. Das heißt, es geht um unsere Sicherheit, um unsere Unabhängigkeit, aber es geht natürlich auch um Kosten. Es geht um Finanzierbarkeit, weil auch da sehen wir, dass wir nicht nur von der Menge abhängig sind, sondern eben auch, was unsere Leistbarkeit, unsere Kosten, unseres Alltags angeht, massiv abhängig sind von anderen Ländern, solange wir unsere Energieversorgung nicht komplett selber in der Hand haben. Und nachdem wir nun mal einfach in Europa nicht so viele Gas- und Ölreserven haben, wie das zum Beispiel im Nahen Osten der Fall ist oder in Russland der Fall ist, deswegen müssen wir auf andere Technologien setzen, die auch noch günstiger sind. Und das ist Solar und Wind. Und jetzt kann man sich das ein bisschen so vorstellen, wenn man sich jetzt an so alte Kohlekraftwerke oder eben Gaskraftwerke denkt, dann ist das ein großes Kraftwerk, das erzeugt sehr viel Energie. Und aus diesem großen Kraftwerk wird dann mit einer Leitung das dorthin gebracht, die Energie, wo sie hin muss. Mhm. Und das über ganz dicke Leitungen, das sind sogenannte Übertragungsnetze. Und dann gibt es einen Punkt, wo das in die Verteilnetze kommt. Das kann man sich schon mal vorstellen. Verteilt, da wird es verteilt bis hin zu den Haushalten hinunter. Mhm. Also das sind dann die kleineren Netze. Und das war so eine ganz, fast schon simple, die Zuständigen, die das damals schon sehr gut gemacht haben, die verzeihen mir, aber relativ simple Aufgabe, sicherzustellen, dass diese Energie dorthin kommt, an dem Zeitpunkt, an dem man sie braucht. Mhm. Auch weil man das Gaskraftwerk und das Kohlekraftwerk einfach einschaltet, wenn man es braucht. Jetzt ist es aber so, dass wir, und das kennen wir ja auch aus unserem Stadtbild, aus unserem Landbild, immer wieder Windparks haben, Solaranlagen auf Dächern. Das ist natürlich viel dezentraler. Was ich damit meine, ist einfach, dass es an vielen unterschiedlichen Orten kleinere Produktionen gibt. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, dass das dann nicht mehr so leicht ist mit einfach einem großen Übertragungsnetz und den kleinen Verteilnetzen, sondern über 2/3 der erneuerbaren Energieproduktion hängt tatsächlich an diesen Verteilnetzen. Mhm. Das heißt, diese One-Way-Street, die wir früher hatten, dieses simple System wird gerade komplett neu gedacht eigentlich oder muss neu gedacht und neu erarbeitet werden. Und das große Thema, das wir natürlich auch mit den Erneuerbaren haben, ist, man hört das immer wieder, der Wind bläst nicht immer, die Sonne scheint nicht immer und das stimmt. Aber wenn ich europäisch denke und nicht lokal denke und ich es schaffe, die Windzeiten aus dem Mittelmeer mit den Windzeiten aus der Nordsee, in den Alpen und so weiter auch zu vernetzen und zu verknüpfen, dann schaffe ich es, eine viel stabilere Energieversorgung zu haben. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir Energienetze einerseits modernisieren und ausbauen, weil sich das System verändert, aber vor allem eben europäisch denken und sicherstellen, dass wir die Windenergie aus der Nordsee auch in den Süden bekommen, aber auch die österreichische Wasserkraft zum Beispiel in andere Länder bekommen. Nur dann schaffen wir es, dass wir auch stabile Energieversorgung in ganz Europa haben.
Da muss ich doch gleich mal nachfragen. Wenn wir jetzt in verschiedenen Bereichen Strom erzeugen, gibt es dann sowas wie Speicher oder braucht es mehr dieser Speicher oder wie kommt es denn über die Grenzen hinaus und nicht nur zu uns, weil wir zu viel produzieren beispielsweise?
Tatsächlich ist es so, dass auch jetzt bereits sehr, sehr viel Handel über die nationalen Grenzen hinweggehen, weil eben diese Netze, und ich finde ja auch durchaus gut, du hast es gesagt, man sieht dann gleich die Kabeln, Vorsicht, ich finde, das ist ja auch ganz gut, das ist schön greifbar, das ist physisch. Und genau dasselbe haben wir ja nicht, es ist jetzt nicht so, als ob unsere Stromkabeln an der Grenze aufhören, sondern die gehen drüber. Noch nicht genug und noch nicht in der Intensität, wie wir es vielleicht bräuchten, aber das gibt es bereits. Ein ganz spannendes Beispiel ist zum Beispiel, wenn wir uns anschauen in Kärnten, dort gibt es sogar auf niedrigerer Ebene, also diese sogenannten Verteilnetze, Netze, die zwischen Slowenien und Kärnten gehen. Und die haben nicht nur die Funktion des Handels, sondern die haben zum Beispiel auch die wichtige Funktion, dass in einem Notfall, wenn auf einer Seite der Grenze der Strom ausgeht, die andere Seite unterstützen kann. Oder wenn ein Kabel dort kaputt geht, kann die andere Seite unterstützen. Und das zeigt wieder einmal, dass dieses Grenzdenken zum Glück in Europa beginnt zu erodieren.
Aus der Not heraus vielleicht.
Aus der Not heraus zum Teil, aber hoffentlich doch auch immer stärker aus der Möglichkeit heraus. Und die müssen wir eben viel stärker nutzen. Und ja, Speicher ist ein wichtiges Thema. Davon braucht es viel mehr, sowohl Kurzzeitspeicher, also sind dann zum Beispiel die ganz klassischen, sehr günstigen Batterien, aber auch längerfristigen Speicher.
Wenn wir über Energie sprechen, geht es ja oft um Windräder, die du schon genannt hast, oder Solaranlagen oder Kraftwerke. Die Netze sind tatsächlich weniger sichtbar, aber ohne sie bleibt erneuerbarer Strom im schlimmsten Fall dort stecken, wo er gerade produziert wird. Du hast im Europäischen Parlament einen Initiativbericht zu Stromnetzen verhandelt. Für alle, die mit diesem Begriff jetzt nicht täglich arbeiten, was ist das genau und warum ist der Bericht politisch relevant?
Der Initiativbericht im Parlament ist eigentlich, wenn man so will, quasi die einzige Möglichkeit, die wir als Parlament, als gewählte Vertreterinnen und Vertreter haben, um zu sagen, das ist unsere Meinung, das wollen wir, dass passiert. Warum? In der europäischen Gesetzgebung ist es so, dass nur die Kommission ein neues Gesetz vorschlagen kann oder eine Überarbeitung eines Gesetzes vorschlagen kann. Wir als Parlament können nur bearbeiten, was uns von der Kommission geschickt wird. Das nennt man das sogenannte Initiativrecht. Also wer hat das Recht, ein Gesetz zu initiieren? Das liegt in Europa nur bei der Kommission oder in der EU nur bei der Kommission und nicht bei uns. Total absurd, wollen wir ändern. Wir kämpfen dafür, dass es hoffentlich irgendwann tatsächlich eine Vertragsreform gibt und sich das ändert. Bis dahin schreiben wir Initiativberichte und tatsächlich kann man das jetzt vielleicht ein bisschen belächeln und sagen, ja, das sagt jetzt das Parlament, was es will und das quasi kommt irgendwo anders wieder in den Kübel oder in die Schublade. Tatsächlich aber in unserem Fall war es jetzt so, dass wir wussten, dass das die Kommission ein sogenanntes Grids Package, also ein Netzpaket, bringen wird mit Ende letzten Jahres. Und wir haben unseren Initiativbericht im Sommer des letzten Jahres verabschiedet und haben so auch eine Basis gelegt und einmal ein bisschen erste Punkte gebracht, die Kommission durchaus auch eingebaut hat in ihre Entwürfe, die sie dann gebracht hat. Das heißt, wir haben tatsächlich auch der Kommission so ein paar Ideen mitgeben können, ihr zeigen können, wo steht denn das Parlament dazu, weil am Ende des Tages braucht es eine Mehrheit im Parlament. Und so konnten wir tatsächlich ein bisschen schon eine Basis legen für das, was danach gekommen ist.
Du hast es gerade angesprochen, das Grids Package. Was soll sich denn dadurch ganz praktisch ändern?
Das Netzpaket, das Grids Package, das die Kommission vorgeschlagen hat, hat mehrere Dimensionen, an denen es ansetzt. Zwei, würde ich sagen, große Komponenten. Das eine ist die Frage von Genehmigungsverfahren und das andere ist die Frage von der Planung und Implementierung von insbesondere eben transnationalen Netzen, also Netzen, die eine Grenze überschreiten, eine nationale Grenze überschreiten. Und da ist das Ziel einerseits, dass wir gerade beim Genehmigungsverfahren schneller werden in der Implementierung, weil wir wissen alle, die Energiewende ist notwendig. Wir wissen alle, diese Projekte sind notwendig. Wir warten aber zum Teil ewig. Man kann sich das sehr schön vorstellen. 6 Jahre lang hat es circa gedauert für die NASA von dem Zeitpunkt, an dem sie konkret zu planen begonnen haben, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie einen Mann auf den Mond geschickt haben, mehrere Männer auf den Mond geschickt haben. 6 Jahre hat es in Österreich gedauert, um 46 Kilometer Stromnetz zu bauen. Ich würde jetzt mal sagen,
Das geht schneller.
Es ist, Netze bauen ist keine Rocket Science. Wir sollten das schneller schaffen und genau daran arbeiten wir gerade. Also wir haben tatsächlich auch relativ große Würfe geschafft, kleinere Solaranlagen auf bestehenden Gebäuden zum Beispiel oder auf bereits asphaltierten Gelände, damit man jetzt nicht zu einem weiteren Flächenfraß beiträgt, müssen jetzt gar keine administrative Genehmigung mehr haben. Und die größer sind, haben zumindest eine zeitliche Limitierung, wann das fertig sein muss. Also wir schaffen hier wirklich, ich würde sagen, große Schritte hin, zu Genehmigungsverfahrensdauer zu reduzieren. Das andere ist die Planung. Da sind wir auch als Parlament gerade mittendrin in den Verhandlungen. Die werden dann hoffentlich im September abgeschlossen sein und dann beginnen die Verhandlungen erst mit dem Rat. Mhm. Das wird sicher ein bisschen schwieriger, weil jeder Nationalstaat, auch Österreich, natürlich eigene Interessen hat. Aber hier geht es vor allem darum zu schauen, dass wir wirklich eine gesamteuropäische Vision verfolgen und eine gesamteuropäische Planung verfolgen, mhm. wo wir sicherstellen, dass jedes Land jetzt nicht nur die Netze baut, die für einen selber relevant sind, sondern dass man eben auch ein bisschen dieses große Ganze ja. im Blick behält. Dass man das hier solidarisch denkt. Beziehungsweise, dass vor allem auch jene, die davon profitieren, auch mitzahlen. Was meine ich damit? Wir haben jetzt in Österreich zum Beispiel den Fall, wir kennen das vom Straßenverkehr, genau dasselbe ist auch beim Stromverkehr, wenn man so will, dass Österreich ein Transitland ist. Mhm. Wenn man sich die EU-Karte anschaut, wundert das nicht. Wir sind direkt in der Mitte. Und demnach sind natürlich einige Stromlinien, Stromnetze, die wir bauen, nicht unbedingt für uns relevant, sondern für Deutschland, für Ungarn, vielleicht sogar für Rumänien, die gar nicht unser Nachbarland sind, aber abhängig davon sind, dass der Strom durch Österreich durchfließt. Mhm. Und dann müssen wir sicherstellen, dass dann auch jene Länder, die davon profitieren, so wie Rumänien, auch Griechenland und Co., ihren Beitrag leisten und Beitrag zahlen, beziehungsweise wir ein Finanzierungssystem haben, das sicherstellt, dass nicht Österreich jetzt alles alleine, wir mhm. nämlich als nicht nur Steuerzahlerinnen, sondern auch als Strombezieherinnen alles zahlen, was dann eigentlich anderen auch zugutekommt.
Das ist ja das, was man im Sprech bei euch Energieunion nennt, oder? Es klingt groß, vielleicht sogar ein bisschen abstrakt. Was bedeutet denn das tatsächlich im Alltag für die BürgerInnen? Wenn Europa gemeinsam denkt, heißt es am Ende auch, dass Strom dort fließen können muss, wo er gerade gebraucht wird, egal ob er aus Deutschland, Österreich oder Spanien oder vom Balkan kommt?
Absolut. Die Energieunion einerseits bereits in einigen Schritten durchaus schon Realität, sage ich einmal. Mhm. Aber in ganz vielen Punkten noch nicht. Energie ist noch immer etwas sehr Nationales, zum Teil sogar Regionales, wie wir das ja auch aus Österreich kennen. Da haben wir zum Teil immer noch den Fall, dass Energieanbieter eigentlich nur in gewissen Regionen anbieten. Und selbst wenn sie offiziell in allen anbieten, dann wird es einem so schwer gemacht, dass man erst recht eigentlich diese Landesversorger hat oder ähnliches. Und genau da geht noch mehr Europa. Genau da geht noch mehr Europa. Wir müssen es schaffen, dass wir eben auch durch eine adäquate Netzinfrastruktur dorthin kommen, dass wir einen Stromaustausch so stark und intensiv haben, dass wir auch keine Unterschiede mehr im Preis haben. Das ist nämlich ein Riesenproblem. Wir reden oft davon, dass die Strompreise in Europa zu hoch sind. Mhm. Und das stimmt. Wenn wir uns jetzt den durchschnittlichen Preis in Europa anschauen, dann zahlen wir zum Teil generell für unsere Energiekosten 2 bis 3 Mal so viel wie zum Beispiel die USA. Es ist aber noch absurder, wenn ich nicht diesen internationalen Vergleich nehme, sondern mir Europa hernehme.
Die einzelnen Länder.
Die einzelnen Länder. Wir haben Länder wie im Norden, da gibt es kein Strompreisproblem. Mhm. Wenn ich mir Schweden anschaue, Finnland anschaue.
Was machen die anders?
Atomkraft. Mhm. Tatsächlich zu einem Großteil ist es sehr wenig Abhängigkeit von Gas und Öl, weil sie eine gute Mischung aus Erneuerbaren und Atomkraft haben. Mhm. Gibt natürlich noch ganz viele andere Faktoren, ja, die dann im System dahinter stehen. Aber wir müssen zu einem Europa kommen, wo es egal ist, ob ich in Schweden produziere oder in Österreich produziere oder in Finnland lebe oder in Österreich lebe, der Strom sollte überall dann am Ende im Idealfall das gleiche, möglichst günstige kosten.
Wenn man jetzt das Ganze auf Österreich alleine runterbricht, wird es spannend, weil wir sind ja nicht nur Verbraucherland, wir sind, wie du schon gesagt hast, eben Transitland. Der Strom fließt bei uns quer durch. Welche Rolle spielt denn Österreich im europäischen Stromnetz? Sind wir da eher nur der Mitspieler oder sind wir schon zentraler Knotenpunkt?
Das kommt jetzt drauf an, wen man fragt.
Ich frage dich.
Tatsächlich würde ich schon sagen, dass Österreich ein zentraler Knotenpunkt ist. Wir sehen, warum sage ich, es kommt darauf an, wie man fragt. Es gab vor, ich glaube mittlerweile 2 Jahren im Sommer, das Thema, dass die Strompreise im Südosten Europas explodiert sind. Und eben jene Länder, die das betroffen hat, haben dann sehr stark den Finger auf Österreich gezeigt und eben gesagt, dass Österreich nicht genug Transitkapazität zur Verfügung gestellt hatte zu der Zeit und es deswegen zu diesen hohen Kosten gekommen ist. Österreich, sage ich mal, die Vertreterinnen von Österreich widersprechen dem natürlich und sehen sich hier auch unfair behandelt. Ich glaube, die Wahrheit liegt wie immer irgendwo in der Mitte. Weil einerseits brauchen wir diese tatsächliche auch Transitnetzkapazität und da muss auch Österreich noch ein bisschen was tun. Andererseits darf natürlich ausreichende Netzkapazität auch nicht ausgleichen, dass jedes Land seine eigenen Hausaufgaben machen muss, wenn es um Energieproduktion geht. Und ja, insbesondere in südosteuropäischen Ländern, es geht was weiter, aber hier müssen wir noch massiv einen Ausbau der Erneuerbaren, einen Ausbau der dekarbonisierten Energieerzeugung sehen, beziehungsweise Stromerzeugung sehen. Und erst dann können wir tatsächlich, dann erst wird dieses Problem gelöst sein. Das heißt, es haben beide Seiten irgendwo recht. Österreich, die sagen, ihr müsst einfach eure Erneuerbaren aufbauen. Und Südosteuropa, die sagen, Österreich ist ein Knotenpunkt. Es ist so, es ist geografisch einfach so. Wir haben es uns nicht ausgesucht, aber wir müssen damit arbeiten.
Damit Netze ja auch wirklich gebaut werden können, braucht es ja nicht nur politische Ziele, sondern auch Geld. Es braucht Tempo, auch Akzeptanz. Genau dort wird es ja oft mühsam. Wer finanziert das? Wer genehmigt das? Wer erklärt den Menschen vor Ort, warum diese Projekte notwendig sind für uns? Was ist deine Aufgabe? Was kannst du dazu beitragen für die Akzeptanz vielleicht? Und wie sieht das mit der Finanzierung aus?
Ich beginne vielleicht bei der Akzeptanz. Ich glaube, wir können als gewählte Politikerinnen 2 Dinge tun. Das eine ist, gesetzlich sicherzustellen, dass wir möglichst einen Rahmen schaffen, der das auch erlaubt, diese Akzeptanz zu steigern. Hier haben wir auch ein Beispiel aus diesem Netzpaket in der Parlamentsposition, das Thema des sogenannten Benefit Sharings. Das heißt, dass ich, wenn ich zum Beispiel Energieproduktion, ja, ein Windrad bauen möchte oder einen Solarpark bauen möchte, dass ich hier auch einen Teil der Benefits, die ich davon habe, mit der lokalen Bevölkerung teile. Bei Netzinfrastruktur ist es auch so, dass hier mit der lokalen Bevölkerung gemeinsam geschaut werden muss, was man hier finanziell auch für die Gemeinschaft vor Ort schaffen kann. Das ist nicht immer ideal. Das macht auch nicht immer wett, dass man dann halt hier einen Strommasten neben sich stehen hat. Aber es ist ein wichtiger Schritt. Ich glaube aber, das viel Wichtigere ist, dass wir eine offene Debatte führen und auch nicht die Menschen einfach links liegen lassen und auch deren Sorgen und deren Gedanken dazu, dass sie vielleicht eben einfach nicht neben einem großen Strommast leben wollen. Das heißt, wir müssen aber auch diese Diskussion führen, dass es tatsächlich ja nicht ein Ziel in sich selbst ist. Es geht ja nicht darum, einen Strommasten zu bauen. Ja. Wir wollen ja nicht Kabeln verlegen, um Kabeln zu verlegen, sondern wir wollen Kabeln verlegen, um die Strompreise zu senken, um die Energiesicherheit sicherzustellen, also sicherzustellen, dass wir weiterhin, wenn wir den Knopf drücken, den Schalter drücken, das Licht auch wirklich angeht und wenn es nicht angeht, es der FI-Schalter ist und nicht, weil die Netze kaputt sind oder nicht, weil wir ein Blackout haben. Und genau das sind die Themen, wo wir auch stärker ins Gespräch kommen müssen. Das Problem ist natürlich, es ist ein sehr technisches Thema, aber es, glaube ich, kann auch sehr sexy sein, zumindest ich finde es mittlerweile nach 2 Jahren mich damit beschäftigen, sehr sexy. Und ein Punkt, der schon auch, glaube ich, ganz wichtig ist zu sagen, ist dieses, wohin fließt das Geld? Und wenn wir uns anschauen, dass wir momentan ca. 375 Milliarden je nach Jahr an andere Länder schicken für unsere fossilen Energieträger, also um Öl und Gas zu kaufen. 375 Milliarden. Dieses Geld könnte in Europa bleiben, wenn wir eben in unsere eigenen Erneuerbaren investieren, wenn wir in unsere Netze investieren, weil nicht nur natürlich die Firmen in Europa sind, sondern auch ganz große Teile der Wertschöpfungskette. Und gerade Österreich ist da wirklich ein Champion. Also wir haben Unternehmen, gerade in der Energieinfrastruktur, beziehungsweise die Teile für die Energieinfrastruktur bauen, von Trafos über Kabeln. Also wir haben hier wirklich ganz, ganz viel in Österreich und wir können hier massiv profitieren, wenn diese Investitionen auch stattfinden.
Die Frage, die sich für mich jetzt irgendwie stellt, ist, wer könnte denn da was dagegen haben? Also wie ist die Stimmung in Brüssel? Wie ist aber die Stimmung vielleicht, du kommst ja rum. Ich habe Verständnis, weil du schon so gesagt hast, ja, es ist nicht immer leicht, den Leuten zu sagen, neben dir brauchst du jetzt einen neuen Strommasten. Aber wie kriegt man diese Akzeptanz hin? Und wie steht denn das Europaparlament dazu?
Einerseits geht es, glaube ich, tatsächlich auch in dieser Idee des Benefit Sharings ganz stark um Ownership. Mhm. Dass ich auch durchaus stolz sein kann auf das Windrad, das da steht. Mhm. Das werde ich aber nur sein, wenn ich auch etwas davon habe. Und wenn ich selber einerseits das Gefühl habe, zu etwas Großem beizutragen, aber eben tatsächlich auch meinen eigenen persönlichen Benefit sehe. Sei das in günstigeren Strompreisen, die ich vielleicht habe, oder in einer Beteiligung, die ich an diesem Windkraftwerk habe. Ohne dieses Ownership wird es schwierig. Mhm. Weil wenn einfach eine fremde Firma da irgendwas hinbaut, was meine Aussicht schier macht, mhm, aus meinem persönlichen Empfinden heraus, was vielleicht auch einen gewissen Einfluss auf Immobilienpreise oder Ähnliches haben könnte und damit den Wert meiner eigenen Immobilie. Und ich habe nichts davon, außer dass da ganz groß der Name von irgendeiner anderen Firma oben steht. Dann werde ich diese Akzeptanz, fürchte ich, nie so richtig hinbekommen. Das heißt, da muss viel getan werden. Ich weiß aber, dass da in Österreich auch ganz viel passiert. Mhm. Andererseits, wenn wir jetzt vom Parlament reden, wer kann denn da was dagegen haben? Wir kennen das auch aus Österreich. Genau dieselben, die in Österreich Kampagnen fahren gegen Windkraft, gegen Solarkraft, meistens eher Windkraft, mhm, aber auch eben neue Netzinfrastruktur und so weiter, das sind die RechtspopulistInnen. Und jetzt, glaube ich, einerseits ist meine Analyse ganz banal etwas, was die Menschen aufregt, was man erklären müsste, was da liegt als potenzielle Stimmungsmachung, das nimmt man gerne auf. Mhm. Und wir wissen, dass diese Parteien, eine FPÖ, eine AfD und Co., insbesondere mit negativen Emotionen gerne arbeiten. Und wenn irgendwo schon negative Emotionen bestehen, naja, es wäre viel zu anstrengend, mit denen zu arbeiten, um sie positiv zu drehen. Nehmen wir sie lieber für unser eigenes, mhm, Wohl. Und andererseits, und wir wissen auch alle, dass eine FPÖ und eine AfD und ganz viele andere Rechtsparteien, einen Orban, eine gewisse Nähe zu Russland haben. Mhm. Wer profitiert davon, wenn wir nicht unabhängig sind? Wer profitiert davon, wenn wir nicht unseren eigenen Strom erzeugen? Russland und andere Länder. Und da genau dieselben Geschichten sehen wir durchaus auch im Europäischen Parlament, wo nicht alle, aber sehr, sehr viele der Rechtsradikalen sich hier als die Don Quixotes der Politik ausgerufen haben, um gegen Windmühlen zu kämpfen.
Die Frage der Finanzierung bleibt noch offen. Gibt es da gemeinsame Interessen daran zu sagen, okay, gut, wir brauchen das ja, wir bezahlen das auch? Du hast von diesem irre hohen Betrag gesprochen. Reicht der? Oder wie viel Geld bräuchte es denn, damit man sagt, okay, und jetzt verlegen wir mal durch ganz Europa die Kabel?
Wir rechnen damit, dass in den nächsten 10 Jahren über 1 Billion Euro investiert werden müssen. Mhm. Das ist sehr, sehr viel Geld. Wenn man es aber vergleicht eben mit den 375, mhm, Milliarden, die wir jedes Jahr in andere Länder schicken, dann ist es machbar. Die Finanzierung findet natürlich auf unterschiedlichen Ebenen statt. Und das ist grundsätzlich ja auch richtig und gut so. Das heißt, gerade diese Verteilnetze oder sehr, sehr regionale, sehr lokale Themen, die werden über die Netzentgelte. Das heißt, das ist ja vielleicht auch vielen gar nicht so bewusst. Wenn ich jetzt meine Stromrechnung bekomme, dann ist nur ein Teil dieser Stromrechnung der tatsächliche Verbrauch. Strompreis, mhm, und Verbrauch. Ein anderer Teil sind eben diese sogenannten Netzentgelte, mhm, die sicherstellen, dass die Netze bezahlt werden. Das ist aber alles sehr stark reguliert von dem österreichischen Regulator, der E-Control, und in anderen Ländern natürlich von den nationalen Regulatoren. Auf europäischer Ebene ist es tatsächlich einerseits so, dass wir das Thema haben, dass es mit europäischen Geldern Förderungen für europäisch relevante Projekte gibt. Das sind die sogenannten PCIs oder PMIs, das sind Projects of Common Interest. Und die können mit diesem Status eine europäische Finanzierung beantragen. Das ist meistens nicht 100%, aber durchaus ein gewisser Anteil der Kosten für das Projekt. Und so versucht man eben auch eine Solidarität oder eine Solidarisierung dieser Kosten für Projekte, die allen in Europa zugutekommen, zu schaffen. Mhm. Was aber ein großes Thema ist, ist auch die Frage von privaten Investitionen. Mhm. Wir erleben einen Markt derzeit, wo eigentlich, also Infrastrukturprojekte, das sind sehr sichere Investments mit relativ niedrigen Return, sage ich mal. Ja, also da hast du jetzt nicht die Riesengewinne, weil es eben auch nicht spekulativ ist, sondern da weißt du genau, was du zurückkriegst, weil es ja eben reguliert ist. Das heißt, das sind eigentlich klassische Investitionen, die so für Pensionsfonds, Versicherungsfonds und so weiter interessant sind als Basis, weil die eben wissen, das ist ein sicherer Return. Mhm. Und es gibt auch ganz viele internationale Investitionsfonds und Ähnliches, die mittlerweile zu uns kommen und sagen, bitte macht es leichter, in Europa zu investieren, weil wir würden lieber in Europa als in den USA investieren, mhm. weil hier ist alles ein bisschen geregelter. Das, was wir als zu langsam oft empfinden, ja. finden Investoren manchmal eher als Sicherheit.
Ja.
Und deswegen müssen wir gleichzeitig ganz abseits von Energiepolitik daran arbeiten, dass wir unter anderem eine echte Bankenunion, eine Investitionsunion schaffen, damit es insbesondere auch für internationale Investoren interessanter wird, in Europa zu investieren, um so auch sicherzustellen, dass wir dieses Geld, das notwendig ist, für die Energiewende auch wirklich haben.
Mhm. Ja, du hast es ja schon angesprochen, es dauert oftmals Jahre, Jahrzehnte zum Teil. Wo verliert man denn die meiste Zeit momentan? Wo könnte man schneller werden, ohne jetzt Umweltstandards oder auch die Beteiligung einfach zur Seite zu schieben?
Mhm. Definitiv. Einerseits bei administrativen, also tatsächlich diese Behördengänge, diese Genehmigungsverfahren, die wir jetzt beschleunigen wollen. Da ist allerdings natürlich auch die Frage oder die Thematik, dass oft auch einfach die Manpower fehlt. Mhm. Und manchmal vielleicht auch das Wissen vor Ort. Das heißt, hier müssen wir nicht nur daran arbeiten zu sagen, wir beschleunigen diese Genehmigungsverfahren, sondern wir schaffen auch zum Beispiel durch eine stärkere Digitalisierung eine Beschleunigung, durch Kompetenzaufbau eine Beschleunigung. Es gibt immer noch Beispiele, wo für Energieprojekte physische Kopien ans Amt gebracht werden müssen.
Mhm. In Österreich arbeitet man in einem One-Stop-Shop in allerlei Bedingungen. Ist sowas auch angedacht?
Genau um sowas soll es auch gehen. Und tatsächlich bis hin dazu, dass auch bei grenzüberschreitenden Projekten es eine zentrale Stelle gibt, an die ich mich wenden kann, damit ich nicht immer hin und her laufe zwischen den zwei unterschiedlichen Ländern, in zwei unterschiedlichen Behörden. Das heißt, hier soll es wirklich zu einer Vereinfachung dieses Verfahrens kommen. Wo wir aber auch viel Zeit verlieren derzeit, ist tatsächlich bei den Einzelteilen, also bei der physischen, bei der Hardware, bei Kabeln, bei Transformatoren. Hier habe ich zum Teil Wartezeiten, je nachdem, was es ist, aber bei Transformatoren bis zu 5 Jahre. Mhm. Das heißt aber, ich warte ja erst einmal, bis mein Projekt überhaupt genehmigt ist, ja. weil ich kann ja nicht schon was bestellen für etwas, wo ich nicht weiß, ob ich es bauen kann. Mhm. Dann habe ich aber noch einmal einen Time-Lag und zum Teil führt das dann dazu, dass wir in manchen, in dem Fall Projekten, ja, egal ob das jetzt Produktionssachen sind, also ein Windrad ist oder ob das Netze sind, dass wir eigentlich dann schon Material verbauen, das überhaupt nicht mehr Standard ist oder up-to-date ist. Weil ich musste ja eigentlich schon einreichen, mit welchen Gerätschaften ich das quasi machen will. Dann muss ich einmal warten, bis es genehmigt ist. Dann muss ich es einmal bestellen. Und bis das alles dann da ist,
ist es schon veraltet.
Ist es eigentlich oft schon veraltet. Das heißt, auch bei dieser Frage der Lieferkette müssen wir ansetzen. Und hier müssen wir vor allem schauen, dass wir auch in Europa mehr Kapazitäten schaffen, weil der einfache Weg ist natürlich, dass dann das Material einfach aus China kommt. Mhm. Und das ist nicht nur ein wirtschaftliches Bedenken, sondern zu gewissem Grad auch ein Sicherheitsbedenken.
Das heißt also, auch im Produzieren müssen wir schneller werden, damit diese Wartezeiten auf jeden Fall der Geschichte angehören.
Schneller und transparenter, damit auch die Firmen, die zum Beispiel in Europa produzieren, wissen, mit was können sie rechnen, mit welchen Bestellungen können sie rechnen. Da passiert ganz viel, da haben sich auch viele schon Energiebetreiber, Netzbetreiber mit Produzentinnen und Produzenten auch zusammengeschlossen, nicht um am Wettbewerb vorbeizuarbeiten, sondern nur um mehr Transparenz herzustellen und zu zeigen, was planen wir eigentlich an Netzprojekten, wann wird welches vielleicht auch schon bestehende Netz auch wieder neu gemacht werden müssen oder modernisiert werden müssen, damit es hier zu einer besseren Zusammenarbeit kommt.
Das EU-Netzpaket liegt ja jetzt am Tisch. Dieses Jahr wird noch darüber ordentlich verhandelt im Parlament, im Rat und am Ende zwischen den Institutionen auch. Es ist also nicht mehr nur die Frage, ob Europa moderne Netze braucht, sondern wie ernst es die Mitgliedstaaten damit auch meinen. Wenn du auf diese Verhandlungen schaust, was muss dann am Ende unbedingt im EU-Netzpaket stehen, damit wir in ein paar Jahren sagen können, es war jetzt nicht nur ein schönes Energieversprechen, sondern ein erster echter Schritt zu leistbarer, sicherer, auch unabhängiger Energie in Europa?
Wenn es um Genehmigungsverfahren geht, dann muss vor allem ganz viel Klarheit drinnen stehen. Keine netten Worte, die gut klingen, aber im Endeffekt zu mehr Unsicherheit führen, wo wir sehen, dass wenn zum Beispiel einfach nur drinnen steht, es muss gut sein für die Biodiversität, wer entscheidet das, was heißt das, wie schaut das konkret aus? Möglichst konkret, damit die Umsetzung in den Nationalstaaten auch möglichst schnell geht. Das heißt, im Genehmigungsverfahren ist für mich vor allem Klarheit wichtig. Und dass wir eben unsere Ambitionen nicht runterschrauben, dass wir durchaus auch mutig sind, uns trauen, gewisse Dinge überhaupt genehmigungsfrei zu stellen, weil das ist wirklich ein Motor, den wir schaffen können. Eine Sache, die ich sehr charmant finde in unserer Position, die für mich unbedingt drin sein muss, ist, wenn es um die Frage von Modernisierung geht. Modernisierung der Netze, aber eben auch von der Energieproduktion, weil wir natürlich einen massiven Anstieg an Effizienz in den letzten Jahren in der Gerätschaft sehen. Seien das die Netze, die mit anderen Materialien vielleicht mal gebaut werden, wo wir mit Hilfe von Digitalisierung was machen können, wo wir mit moderner Technik einfach Kapazitäten steigern können, ohne ein neues physisches Kabel zu legen, wo davor noch keines war. Und diese Modernisierung oder auch einen Windpark mit neuen Turbinen auszustatten oder ähnliches, dass wir diese Modernisierungen von Genehmigungsverfahren ausnehmen. Sie wurden bereits genehmigt. Wir sehen, es ist nichts passiert oder sie haben auch was Umweltfragen angeht, alles bereits einmal durchgekaut. Das müssen wir nicht nochmal durchkauen. Das wäre
einfach was aus.
Das wäre ein großer Schritt, der tatsächlich etwas verändern würde. Das muss drinnen bleiben. Und wenn es auch um die gemeinsame Planung geht, dann auch hier der Mut zu sagen, wir machen das gemeinsam. Zu sagen, wir haben eine europäische Netzplanung. Also was drinnen bleiben muss, ist, dass wir ein europäisches sogenanntes Szenario haben. Also man kann sich das vorstellen als eben dann so den Plan oder die Vision. Und dass wir hier sicherstellen, dass dieser Plan nicht nur politisch gewollt ist, sondern auch, von unterschiedlichen Stakeholdern gemacht wird. Das heißt, nicht nur politisch gewollt, aber auch nicht nur von denen, die diese Netze bauen und was davon haben, wenn die Netze gebaut werden, gemacht, sondern von unterschiedlichen Stakeholdern, dass man hier gemeinsam drauf schaut, das muss das Ziel sein und bleiben. Und was für mich schon auch ein Ziel ist, da sind wir selber aber noch am Verhandeln im Europäischen Parlament, ist eben diese Frage, wer zahlt am Ende was und sicherzustellen, dass wir hier bei einem Cost- bzw. beim Benefit-Sharing zumindest einen Schritt weiter gehen, dass hier solidarisch gehandelt wird zwischen den Ländern, wenn es um grenzüberschreitende Netzprojekte geht. Das Wichtigste ist auch, dass wir nicht vergessen, wir haben jetzt hier ganz viel von vor allem auch Stromnetzen gesprochen. Aber Energie ist nicht nur Strom. Es ist sogar nur zu einem Viertel, einem Drittel, je nachdem in welchem Land, Strom. Es geht um Heizung, es geht um Verkehr. Und in all diesen Bereichen brauchen wir hin zu mehr Strom, also Wärmepumpen, elektrische Fahrzeuge. Und genau deswegen ist so wichtig, dass wir gerade die Stromnetze jetzt richtig machen, damit wir in 10, in 20, in 30 Jahren, wo Strom hoffentlich mehr als ein Drittel unseres Energieverbrauchs ist, mehr als ein Viertel unseres Energieverbrauchs ist, dann dafür gerüstet sind.
Ich möchte dir wirklich von Herzen alles Gute auf diesem Weg wünschen.
Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.